Schön wieder mit euch hier im Gottesdienst zusammen sein zu dürfen. Wenn ich so etwas krumm gehe, dann liegt das nicht an meinem Alter und auch nicht an einer Demutshaltung, sondern ich habe mir so ein bisschen den Rücken erkältet. Lasst mich anfangs mit einer Liedstrophe beten. Lieber Gott, wir suchen deine Nähe. Wir sehnen uns nach dir und spüren doch, wir sind nicht offen dafür. Wir sind noch so beschäftigt mit uns und unserer kleinen Welt. Wir wollen bei dir lernen, was wirklich zählt. Amen. Was beschäftigt uns zurzeit am meisten? Wovon lassen wir uns am meisten beeindrucken? Corona-Krise, gewiss. Vielleicht aber auch von dem Ärger, den wir mit einem anderen haben. Oder fasziniert uns eine Freundschaft, ein Hobby? Die Dinge oder Personen, von denen wir uns stark beeinflussen lassen, die können uns auch ganz schön beherrschen. In Jesaja 6 erfahren wir, wovon sich der Prophet beeindrucken ließ und was ihm Kraft gab, sich für das einzusetzen, was da wirklich zählt. Ich lese uns Jesaja 6 von Vers 1 bis 8. Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn auf einem hohen und erhabenen Thron sitzen. Und die Säume seines Gewands füllten den Tempel aus. Seraphim standen über ihm. 6 Flügel hatte jeder. Mit 2 Flügeln bedeckte er sein Angesicht. Mit 2 bedeckte er seine Füße. Und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sagte: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Erfüllt ist die ganze Erde von seiner Herrlichkeit. Und es erbebten die Türzapfen in den Schwellen vor der Stimme des Rufenden, und das Haus füllte sich mit Rauch. Da sagte ich: Weh mir, ich bin verloren, denn ein Mensch unreiner Lippen bin ich, und mitten in einem Volk unreiner Lippen wohne ich. Denn den König, den Herrn der Heerscharen, haben meine Augen gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir, und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Er berührte damit meinen Mund und sagte: Siehe, dies hat deine Lippen berührt. So ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Da hörte ich die Stimme des Herrn, der sagte: Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Ich sagte: Hier bin ich, sende mich. Der Prophet Jesaja erlebt eine Gotteserscheinung, die ihn nachhaltig prägt. Diese Vision ist zwar an die äußere Situation im Jerusalemer Tempel angepasst, angelehnt, entspringt aber nicht der Fantasie des Propheten. Wir dürfen sie nach ihrer inhaltlichen Seite ernst nehmen als Offenbarung des lebendigen Gottes. Gott knüpft ja an verschiedene Lebenssituationen an. Dem Propheten Jesaja und dem Apostel Johannes hat er sich im Gottesdienst gezeigt. Vielleicht sind auch wir gerade in einem Gottesdienst besonders aufgeschlossen für Gott. Jesaja berichtet: Ich sah den Herrn. Kann man denn Gott sehen? Genau genommen wagt der Prophet nur Gottes Umgebung richtig anzuschauen. Gott selber bleibt ein Geheimnis. Jesaja wird also zunächst von dem hohen und erhabenen Thron beeindruckt und damit von Gottes Hoheit und Macht. Heißt es, die Säume seines Gewandes füllten den Tempel aus. Und die Engel ergänzen in ihrem Lobgesang: Erfüllt ist die ganze Erde von seiner Herrlichkeit. Welche Machtfülle! Wie wirkt die Versicherung unseres Herrn Jesus auf uns, wenn er sagt: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde? Wie wirkt das auf uns? Nun, im Blick auf 640 Millionen verfolgte Christen in der Welt könnten wir daran zweifeln, dass Jesus alle Macht hat. Doch das erstaunliche Zeugnis der Märtyrer lautet anders. Denn sie bleiben davon überzeugt, dass Jesus im Verborgenen alles unter Kontrolle hält. Alles nur Einbildung? Wer seinen Feinden auch noch vergeben kann, kann kein blinder Fanatiker sein. Er schafft das nicht aus eigener Kraft, sondern nur mit Unterstützung seines machtvollen Herrn. Corrie ten Boom berichtet von einem Mädchen, mit dem sie im KZ leiden musste. Und dieses Mädchen sagte: Es ist bestimmt kein Zufall und noch weniger ein Irrtum, dass Gott mich in das Lager Ravensbrück geführt hat. Erst hier habe ich richtig beten gelernt. Zur Zeit Jesajas schauten die Israeliten angstvoll auf die mächtigen assyrischen Streitkräfte, die Jerusalem bedrohten. Doch Jesaja wird veranlasst, nach oben auf Gott Zebaoth, den Herrn der Heerscharen, zu schauen. Das schenkt ihm in der lebensbedrohlichen Situation die nötige Gelassenheit. Unser Liederdichter Jörg Swoboda hat in der DDR ja noch vor dem Mauerbau sein Gottvertrauen in der Liedstrophe zum Ausdruck gebracht. Die Mächtigen kommen und gehen, und auch jedes Denkmal mal fällt. Bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort steht, dem sichersten Standpunkt der Welt. Diese Strophe durfte natürlich im DDR-Liederbuch nicht veröffentlicht werden. Ohne diese Zuversicht wäre die gewaltfreie Revolution der Kerzen nicht gelungen. Auch der Apostel Johannes bekommt in der bösen Zeit der Christenverfolgung Zuversicht durch eine majestätische Gotteserscheinung. Er darf Jesus auf seinem himmlischen Thron schauen. Albrecht Dürer hat diese Szene in einem Holzschnitt so dargestellt: Wer sich von der Vollmacht Jesu beeindrucken lässt, entgeht sowohl der Fesselung durch Ängste oder Ärger, als auch der Gefangennahme durch faszinierende Hobbys oder Menschen. Zweitens. Jesaja wird nun auch von der Heiligkeit Gottes beeindruckt. Was verstehen wir eigentlich unter heilig? Gar nicht so einfach zu erklären, nicht wahr? Die katholische Kirche spricht besonders vorbildliche Christen heilig. Die Bibel nennt alle Gotteskinder heilig. Und das sind wir auch in den Augen Gottes, aber nur, weil sich Jesus an unserer Stelle aufgeopfert hat. Abgesehen davon sind wir höchstens komische Heilige. Manchmal ist uns ja etwas heilig. Der Mittagsschlaf vielleicht. Und manche Gemeinde mag eine heilige Kuh haben. Also eine Tradition, dass nur Männer auf die Kanzel gehören. Wir haben in unserer Gemeinde keine heiligen Kühe mehr, oder? Heilig beschreibt zunächst die Andersartigkeit und Distanz Gottes. Er ist unvergleichlich herrlich und strahlend rein, authentisch und unantastbar und darum anbetungswürdig und nicht zu fassen. Und als der wahre Heilige steht er im Gegensatz zu einem weltlich Verdorbenen. Jesaja schaut, wie Gott von Seraphinen umgeben ist. Sie proklamieren und loben Gottes Heiligkeit. Sie spiegeln Gottes Heiligkeit auch in ihrem Verhalten wider. Die DDR-Strategen ärgerten sich über alles Religiöse. Und so unternahmen sie auch den untauglichen Versuch, Engel zu entmythologisieren und nannten sie um in Jahresendflügelpuppen. Wer kann das bestätigen? Jemand aus der DDR? Gut, Jahresendflügelpuppen. Nun, es ist nicht heilsnotwendig, Engel für mehr als Symbole zu halten. Nicht heilsnotwendig. Doch zahlreiche Berichte von Engelerscheinungen in unserer Zeit lassen mich mit dem Dienst von Engeln rechnen. Jesaja wird schon von ihrer Stimme erschüttert. Wie laut muss ich reden, wenn davon die Tür aufgehen sollte, die Türangeln erzittern? Warum bedecken die Engel mit zwei Flügeln ihr Gesicht und mit zwei Flügeln den Unterteil ihres Körpers? So eine Darstellung von Seraphim. Sie können Gott wegen seiner Heiligkeit nicht ins Gesicht sehen, obgleich sie sündlos und rein sind. Und das lehrt auch uns, Gott mit der nötigen Ehrfurcht zu begegnen. Mir helfen dabei manche Anbetungslieder. Die Ehrfurcht vor Gott zeigt sich bei den Engeln auch darin, dass sie Gott nicht direkt ansprechen, sondern nur einander zurufen, was sie im Innersten bewegt. Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Und das erfüllt sie derart, dass sie mit diesem Lob gar nicht mehr aufhören können. Ich habe neulich eine schöne Veranschaulichung von dem Wort Ehrfurcht gelesen. Was ist Ehrfurcht? So ein bestimmtes Gefühl. Da hat jemand gesagt, wenn du auf einen hohen Turm steigst und hinunterguckst, dann hast du keine Angst, weil du ja nicht runterspringen wirst. Aber du hast so ein komisches Gefühl, Respekt vor der Tiefe. Aufmerksam möchte ich noch auf das Feuer machen, mit dem die Engel Gottes Herrlichkeit widerspiegeln. Seraphim, wörtlich die Brennenden, das sind Feuerwesen. Bei Gott scheint alles in Flammen zu stehen, wie bei unserer Sonne. Was sagt uns das? Bedeutet das nicht Achtung? Gott ist nicht harmlos. Er ist ernst zu nehmen. Und Jesus ist nicht der liebe, sanfte Hirte, der sein weggelaufenes Schaf in die Arme nimmt, als sei ihm nur eine kleine Dummheit passiert. Nein, Jesaja schreit auf, wehe mir, ich bin verloren. Und der Seher Johannes fällt vor Schreck, wie tot vor den Füßen des himmlischen Christus nieder. Ich bin am Anfang meines Dienstes dem indonesischen Erweckungsprediger Petrus Octavianus begegnet. Gewiss hat er eine besondere Zeit erlebt. Er berichtet, in Indonesien geschah es, dass eine Gemeinde zu einem Abendmahlsgottesdienst zusammengekommen war. Und es machte in keiner Weise den Eindruck, dass etwas Besonderes geschehen würde. Da fiel plötzlich das Feuer Gottes auf diese Gemeinde. Ich meine nicht das Symbol des Feuers, sondern wirklich göttliches Feuer. Denn die Gemeindeglieder riefen Feuer, Feuer, heiß, heiß. Einige standen auf und mussten ihre Sünde vor Gott bekennen. Und bevor die Gemeinde das Abendmahl feierte, hatte Gott ein reinigendes Werk hin und her in der Gemeinde getan. Und Petrus Octavianus hat das viermal erlebt. Zurück zu Jesaja. Selbst dieser fromme Mann erschrickt ja. Wovor eigentlich? Nicht vor Gott, sondern vor seiner Sünde. Was macht uns denn zu Sündern? Vielleicht denken wir an moralische Verfehlungen, außerehelichen Sex, Geldbetrug, Herrschsucht und dergleichen mehr. Doch Sünde ist doch etwas anderes. Sünde ist im Kern Zielverfehlung. Wir sind nicht genügend auf den liebenden Gott ausgerichtet. Wir lieben anderes. Wie viel packen wir ohne Gott an? Wie oft sind wir ganz privat unterwegs und lassen Gott außen vor? Schade eigentlich. Kolosser 3, Vers 23 ermutigt uns, tut eure Arbeit gern, als wäre sie für den Herrn und nicht für Menschen oder den Geldbeutel. Wenn du bei deiner Arbeit den Blickkontakt zu Gott suchst, verliert auch eine miese, bedrückende Arbeit ihren Charakter als Sklavenarbeit. Drittens. Begegnungen mit Gott haben ein Ziel, ein Leben unter Gottes Führung. Jesaja soll für seinen schweren Beruf fit gemacht werden. Chagall hat das so dargestellt. Nachdem Jesaja wieder ganz auf Gott ausgerichtet ist, kann er nun auch konzentriert auf ihn hören. Nächste. Ein Holzschnitt von Anis. Doch wie kommt Gott zu seinem Auftrag? Würde Gott ihn direkt fragen, würde er angesichts der majestätischen Gotteserscheinung doch wohl nicht sagen, nein. Er würde es nicht wagen, Nein zu sagen. Und darum fragt Gott indirekt, gleichsam durch die Blume, indem er sich an seinen Hofstaat wendet. Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Und Jesaja könnte schweigen oder auch sich melden. Hättest du gern, dass Gott deutlicher zu dir redet und lauter? Bedenke, dass es deine Entscheidungsfreiheit beeinträchtigen könnte. Gott legt aber so großen Wert darauf, dass wir ihm freiwillig folgen. Und darum redet er meist leise mit uns. Welche Qualifikationen muss Jesaja aufweisen, um bei Gott eingestellt zu werden? Keine. Weder eine einflussreiche Familie oder eine allgemeine Beliebtheit, auch keine besondere Begabung oder reine Weste. Wir kommen stets in Schwierigkeiten, wenn wir unsere Entscheidung davon abhängig machen, ob wir uns geeignet fühlen. Denn da gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn wir meinen, wir seien wegen unserer Mängel nicht gut genug, dann rechnen wir ja nur mit unserem Potenzial, statt mit der Kraft Gottes. Und die andere Möglichkeit, wenn wir andererseits selbstbewusst meinen, wir würden das schon packen, dann überschätzen wir unsere Möglichkeiten. Das eine taugt so wenig wie das andere. Gott macht seine Berufung nicht abhängig von unserer Qualifikation. Ihn interessiert es eigentlich nur, ob wir zu ihm aufsehen und richtig zuhören und im Vertrauen auf ihn unserer Berufung folgen. Lass mich abschließend die Botschaft unseres Bibeltextes zusammenfassen. In dem Maße, in dem wir auf Gott und seine Allmacht sehen, überwinden wir Menschenfurcht, Sorge und unseren Ärger. Gott ist heilig, nicht harmlos. Er lässt sich nicht vor den Karren unserer Wünsche spannen. Erweisen wir ihm Ehrfurcht und Respekt. Lebenserfüllung finden wir in dem Maße, in dem wir unserer Berufung folgen, unseren Alltag im Aufblick zu Gott und mit ihm zu gestalten. Amen. Lass das noch ein bisschen stehen. Kurzen Augenblick, kann man sich vielleicht einen Satz merken und mitnehmen nach Hause, und dann möchte ich mit euch beten. Kann jeder auch jetzt beten, seine Lebenssituation vor Gott hinhalten und überdenken. Heiliger Gott, wir sind überwältigt, dass du mit uns persönlich Gemeinschaft haben willst, wo du doch so unvorstellbar rein, wunderbar und erhaben bist. Hilf uns zu der nötigen Ehrfurcht im Umgang mit dir und deiner Schöpfung. In Liebe für uns brennender Herr Jesus Christus, hilf uns zu einer heiligen, dir entsprechenden Lebensführung. Ziehe unseren Blick auf dich, damit uns unsere Ängste und unserem Ärger nicht gefangen halten und wir unseren Kurs entsprechend korrigieren können. Heiliger Geist, du feurige Liebeskraft, wir loben dich dafür, dass du das Feuer in unseren Herzen für Gott und seine Herrschaft am Brennen hältst. Hilf uns, nach unserer Berufung zu fragen und sie im alltäglichen Leben und in der Corona-Krise zu verwirklichen. Amen.